Heute geht es um die Übernahme von Mediamarkt Saturn durch JD.com, die ja jetzt genehmigt wurde.
Genau.
Wir schauen uns mal an, wer ist dieser chinesische Tech-Riese eigentlich? Wie eng sind die Verbindungen zum Staat? Und was bedeutet das jetzt alles für Europa?
Fangen wir doch mal damit an. Wer hat bei JD.com wirklich das Sagen?
Ja, also die Eigentümerstruktur von JD.com, die ist schon komplex. Viele internationale Investoren, und da gab es ja auch Bewegung, Walmart ist raus zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Aber der, ich sag mal, entscheidende Punkt ist die krasse Kontrolle durch den Gründer, Liu Xiangdong.
Obwohl er gar nicht so viele Aktien hält, oder? Das ist doch das Verwirrende.
Genau das ist es. Der hält nur so um die 15, vielleicht 16% der Aktien.
Und trotzdem die Kontrolle. Wie geht das?
Stimmrecht.
Ah, okay.
Und damit kontrolliert er eben rund 71% der Stimmrechte. Strategisch kann er also fast alles allein entscheiden.
Verstehe. Das kennt man ja auch von Google oder Facebook, Meta. So sichert er seine Macht, auch wenn ihm nicht die Mehrheit gehört.
Ganz genau. Und die anderen Insider, die halten zusammen vielleicht nochmal so 11-12%.
Und die ganzen institutionellen Anleger, die halten ja laut den Zahlen fast die Hälfte der Aktien im Streubesitz, so 40-45%, die haben dann quasi nichts zu melden?
Im Grunde genommen ja. Keiner von denen hat genug Gewicht, um Liu wirklich herauszufordern. Die Macht ist klar gebündelt.
Interessant. Und wie war das mit den strategischen Partnern? Tencent war doch mal groß dabei.
Ja, Tencent stieg 2014 mit 15% ein. Aber die haben einen Großteil davon an ihre eigenen Aktionäre ausgeschüttet. Jetzt sind es nur noch gut 2%.
Und Walmart? Die waren doch lange der zweitgrößte Aktionär nach dem Tausch mit Yahadian.
Richtig, die hatten zeitweise bis zu 12%. Aber die sind dieses Jahr komplett ausgestiegen, haben ihren Anteil für knapp 3,7 Milliarden Dollar verkauft.
Nach 8 Jahren Partnerschaft. Wow.
Ja, die Partnerschaft ist wohl Geschichte, auch wenn sie sagen, sie wollen geschäftlich weiter kooperieren. Mal sehen.
Okay, das Bild der Eigentümer ist jetzt klarer. Aber die große Frage bei chinesischen Firmen ist ja immer, wie stark mischt der Staat mit? Gibt's da direkte Beteiligungen? So eine goldene Aktie vielleicht?
Also nach allem, was man weiß? Nein. Keine direkte Staatsbeteiligung, keine goldene Aktie. Es dominieren private und institutionelle Investoren.
Aber heißt das, der Staat hat gar keinen Einfluss? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Eben. Das ist ja eher dein Gebiet. Nur weil sie keine Aktien halten, heißt das ja nicht, dass sie nicht lenken, oder?
Absolut nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn JD jetzt nach Europa kommt. Die Abwesenheit direkter staatlicher Kontrolle bei JD.com darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Unternehmen trotzdem unter erheblichem indirektem Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas operiert.
Indirekter Einfluss, das klingt immer so ein bisschen nebulös. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, das läuft über verschiedene Kanäle. Ein wichtiger Mechanismus sind die Parteizellen.
Die gibt's ja in vielen großen Unternehmen dort, oder?
Genau. Unter Xi Jinping wurde das ja zur Pflicht. Das sind interne Komitees der Partei, die sicherstellen sollen, dass die Firmen auf Linie bleiben. Quasi eine Art interne Aufsicht.
Okay.
Dann kommt dazu. Der Gründer selbst, Liu Xiangdong, bekennt sich ja immer wieder öffentlich zur Parteiideologie.
Stimmt, da gab's doch diese Rede über den Kommunismus und die Aussage, dass am Ende eh alle Firmen dem Staat gehören.
Genau solche Sachen. Oder dass er ehrenamtlich die Leitung eines armen Dorfes übernommen hat. Das sind Signale. Ich ordne mich unter, ich diene den Zielen der Partei. Von den Unternehmen wird halt erwartet, dass sie aktiv die Ziele der Partei fördern.
Heißt das, Geschäftsentscheidungen sind nicht rein wirtschaftlich?
Nicht nur. Man sieht das bei Initiativen im ländlichen E-Commerce, bei der Lebensmittelversorgung, bei Preisstabilität. Das sind alles Themen, die auch auf Pekings Agenda stehen. JD zeigt damit, wir machen mit, wir tun das Richtige.
Und der regulatorische Druck? Man hört ja immer wieder von harten Strafen gegen Tech-Firmen, Alibaba zum Beispiel. Wie war das bei JD?
Interessanterweise sind sie von den ganz großen Strafen verschont geblieben. Sie haben teilweise sogar profitiert, als die Monopolkommission gegen Konkurrenten vorging. Stichwort Choose One of Two.
Diese Exklusivitätsklauseln für Händler.
Genau. Aber ganz ungeschoren kamen sie auch nicht davon. Ende 2020 gab's mal eine symbolische Strafe wegen Preisverstößen.
Okay, das klingt jetzt nicht dramatisch.
Nein, aber der Stopp des Börsengangs ihrer Finanzsparte JD Digits 2021, das war schon ein deutliches Signal. Das kam ja kurz nachdem Alibabas Ant Group das gleiche passiert war.
Also eine klare Grenze. Werdet nicht zu mächtig, zu unabhängig.
So kann man es sehen. JD hat dann auch prompt die strengere Regulierung öffentlich begrüßt und Compliance betont. Man arrangiert sich halt. Und man kooperiert eng mit staatlichen Stellen, zum Beispiel bei der Versorgungssicherheit während der Pandemie.
Verstehe.
Also Fazit, kein direkter Staatsbesitz, aber ein dichtes Netz aus Parteistrukturen, politischer Erwartungshaltung, Regulierung und Kooperation. Das sorgt für erheblichen indirekten Einfluss. JD ist kein freier Akteur wie ein westliches Unternehmen.
Das ist wirklich wichtig zu verstehen, wenn man die Übernahme hier in Europa bewertet. Aber so ein Deal, Zekonomie, ist ja nicht billig. Die Bewertung lag bei über 2 Milliarden Euro.
Ja, 2,23 Milliarden, um genau zu sein.
Das muss man erstmal stemmen können. Wie verdient JD.com überhaupt sein Geld und wie solide stehen die finanziell da? Ihre Stärke ist ja nicht nur der Onlinehandel, sondern vor allem
die Logistik. Aber erstmal zum Geschäftsmodell. Das ist Hybrid. Ein großer Teil, gerade bei Elektronik, ist Direktvertrieb.
Das heißt, sie kaufen selbst ein und verkaufen es weiter.
Genau. Kaufen, lagern, verkaufen. Der Riesenvorteil in China, sie können Echtheit garantieren. Das schafft Vertrauen. Daneben gibt's aber auch den klassischen Marktplatz für Drittanbieter.
Und damit erreichen sie ja eine irre Zahl an Kunden.
Über 580 Millionen aktive Kunden Ende 2023. Ja, das ist enorm.
Aber was unterscheidet sie jetzt wirklich von, sagen wir, Alibaba?
Der Kernunterschied und die absolute Superkraft von JD ist die eigene Logistik. Das ist das Rückgrat. Die haben ein landesweites Netzwerk aufgebaut. Das ist unglaublich.
Mit eigenen Lagern und Fahrzeugen?
Über 1500 Lagerhäuser, zehntausende Lieferfahrzeuge, Drohnen. Sie investieren massiv in Automatisierung, Roboterlager, autonome Lieferroboter. Das ist ihr Ding.
Und das macht sie schnell.
Extrem schnell. Über 90% der Bestellungen, ich glaube 93, werden in unter 24 Stunden geliefert. Das musst du erstmal nachmachen. Sie sehen sich ja selbst als Supply Chain-basierter Technologie- und Serviceanbieter.
Okay, beeindruckend. Aber kostet das nicht Unsummen? Ist das rentabel?
Tja, am Anfang hat das natürlich gekostet. Es gab Verlustjahre, klar, wegen der riesigen Investitionen.
Mhm.
Aber inzwischen sind sie solide profitabel. 2023 lag der Nettogewinn bei etwa 3,4 Milliarden US-Dollar. Die haben also die finanzielle Power für so einen Zukauf wie Zekonomy.
Und das Wachstum war ja auch rasant.
Oh ja. Die Bilanzsumme ist explodiert, von 4 auf fast 90 Milliarden Dollar in 10 Jahren. Der Umsatz von 11 auf über 150 Milliarden. JD ist ja auch Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz, mit rund 140 Milliarden Euro Jahresumsatz.
Wahnsinn. Dazu kommen ja noch die Börsengänge von JD Logistics und JD Health.
Richtig. Auch wenn der IPO von JD Digits gestoppt wurde, wie gesagt. Aber die Börsengänge haben Werte geschaffen und JD hält ja weiter die Mehrheit. Finanziell sind die also absolut in der Lage, diesen Deal zu stemmen.
Okay, Logistik-Power trifft solide Finanzen. Das erklärt, wie sie das machen. Aber warum jetzt dieser Schritt nach Europa? Und warum ausgerechnet der Einstieg in den stationären Handel mit Mediamarkt Saturn? Das wirkt ja schon wie eine ziemliche Eskalation ihrer bisherigen internationalen Strategie, oder?
Absolut. Das ist vielleicht der interessanteste Punkt an der ganzen Sache. Die Zekonomy-Übernahme ist ein klarer strategischer Schwenk. Weg von Online-Ansätzen oder reinen Partnerschaften hin zu massiver physischer Präsenz in Europa.
Was haben die denn bisher international so gemacht?
Naja, sie haben 2022 mit Shopify kooperiert, um westlichen Händlern den Zugang nach China zu erleichtern. Dann haben sie dieses Jahr eine globale Online-Plattform gestartet für USA, Europa, Südostasien. Und sie haben angefangen, eigene Infrastruktur aufzubauen. Lager in Indonesien, aber eben auch schon in Deutschland und Polen. Ein Logistikzentrum in Dubai soll nächstes Jahr kommen.
Also eher schrittweise.
Ja, aber der Zekonomy-Deal ist eine andere Liga. Das ist kein Herantasten mehr. Das ist ein Paukenschlag. Sie kaufen sich auf einen Schlag Zugang zu etwa 1000 Filialen in Europa.
Kennen davon ja auch rund 50 in Österreich.
Genau, plus die ganze Logistik dahinter. Das ist das krasse Gegenteil von dem, was Leute wie Temu, Shein oder auch Alibaba machen. Die meiden ja Läden wie der Teufel das Weihwasser.
Warum macht JD das? Warum Läden, wenn doch alle online gehen? Ist das nicht riskant?
Gute Frage. Meine Vermutung, JD setzt auf eine Strategie, die man als sichtbar, greifbar, verlässlich beschreiben könnte. Gerade bei Elektronik wollen viele Leute die Sachen anfassen, ausprobieren, sofort mitnehmen.
Das stimmt schon.
Vielleicht wollen sie damit auch dem reinen Preiskampf der Online-Buden entgehen. Und es ist ein Signal. Wir sind da, wir sind präsent, wir sind kein anonymer Online-Shop. Außerdem machen sie das ja zusammen mit der Familie Kellerhals.
Den Mitgründern von Mediamarkt.
Genau. Die halten jetzt gemeinsam über 57%. Das gibt Stabilität. Und man hört ja, dass weitere Zukäufe wahrscheinlich sind. Das ist also kein kurzfristiges Abenteuer.
Okay. Was heißt das jetzt konkret für Mediamarkt und Saturn? Die ersten Meldungen sprachen ja von digitaler Aufrüstung.
Das liegt auf der Hand. Die größten Synergien wird es wohl bei der Nutzung von JD.coms Kernkompetenzen geben. Logistik und Technologie.
Also besseres Online-Angebot, schnellere Lieferung.
Vermutlich. Schnellere Lieferung, vielleicht effizientere Prozesse im Hintergrund, was sich dann eventuell auch in schärferen Preisen zeigen könnte. Und die Filialen könnten viel stärker zu Omnichannel-Hubs werden.
Also Abholstation, Showroom, Servicepunkt. Alles eng verzahnt mit Online.
Genau, das können die Chinesen ja.
Und was hat JD.com davon, außer der reinen Präsenz?
Naja, den direkten Zugang zum europäischen Endkundenmarkt. Sie lernen den Markt kennen, bauen eine Marke auf oder nutzen eben Mediamarkt und Saturn. Wobei die Frage ja spannend bleibt, was langfristig mit diesen beiden Marken passiert.
Zusammenlegung, Neuausrichtung.
Alles möglich. Aber JD hat ja erstmal zugesichert, Betriebsvereinbarungen, Tarife und Standorte für 3 Jahre zu erhalten. Das schafft Zeit.
Bis Anfang 2029 dann etwa, wenn die Übernahme bis Anfang 2026 durch ist.
Richtig. Und man darf nicht vergessen, für JD ist das auch eine Diversifizierung. Der chinesische Markt ist hart umkämpft, die Wirtschaft dort hat auch ihre Probleme. Europa ist da ein stabiler, kaufkräftiger Markt. Das wird strategisch wichtiger.
Gibt's da noch andere Partnerschaften, die eine Rolle spielen könnten?
Die mit Google ist interessant. Google hat ja 2018 über eine $500 Milliarden in JD investiert, um gemeinsam an Retail-Innovationen zu arbeiten. Da könnte Know-how fließen, das auch Mediamarkt Saturn hilft.
Okay, fassen wir mal zusammen. Die Übernahme von Mediamarkt Saturn durch JD.com bringt also einen finanzstarken, technologisch führenden Riesen mit einer ziemlich beeindruckenden Logistikkompetenz nach Europa.
Richtig.
Dieser Riese steht zwar unter der festen Kontrolle seines Gründers, agiert aber gleichzeitig in einem System, das stark vom indirekten Einfluss Pekings geprägt ist. Und der Schritt selbst ist mehr als nur eine Übernahme. Es ist ein echter Strategiewechsel hin zu physischer Präsenz in Europa.
Genau. Die Kernpunkte sind für mich erstens die starke Gründerkontrolle durch Li Yu dank der Aktienstruktur. Er gibt die Richtung vor. Zweitens der indirekte, aber eben doch signifikante Einfluss des chinesischen Staates, der die Leitplanken setzt. Drittens die enorme operative Power, besonders in Logistik und Technologie, die sie mitbringen. Und viertens die jetzt solide finanzielle Basis, die diese Milliardenexpansion überhaupt erst möglich macht.
Das wirft natürlich viele Fragen für die Zukunft auf. Wie wird sich Mediamarkt Saturn unter JD entwickeln? Welche Synergien lassen sich wirklich heben? Was bedeutet das für Kunden, für Wettbewerber? Und was sind die langfristigen Ziele dieses chinesischen Giganten, der jetzt so auf Läden in Europa setzt?
Ja, das sind die Fragen, die uns sicher noch eine Weile beschäftigen werden. Die Antworten darauf könnten den europäischen Einzelhandel wirklich verändern. Und falls bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt neue Fragen aufgekommen sind oder Sie eine andere Sichtweise diskutieren möchten, dann melden Sie sich gerne. Reichen Sie Ihre Überlegungen wieder bei uns ein. Wir sind gespannt.